Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Jetzt wird in Syrien auch in der Hauptstadt Damaskus gekämpft und es stellen sich dringende Fragen zu den syrischen Chemiewaffen. Dringende Fragen auch zur Korruption bei der FIFA, dem Weltfußballverband.
Ich glaube, jetzt kann man die Augen wirklich nicht mehr zumachen, auch wenn es noch Leute gegeben hat oder vielleicht immer noch gibt, die das gerne tun würden.
Branchenkenner Roland Büchel. Und wenn man die Augen öffnet, sind da plötzlich ganz viele Sportvereine, bei denen die Aufsicht fehlt. Und schließlich, wir sind zu billig unterwegs. Bahnfahren muss teurer werden, fordert Gerhard Schwarz.
In vielen anderen Bereichen zahlen Sie ja auch den vollen Preis, also für den Espresso oder für das Bier. Warum soll es im öffentlichen Verkehr anders sein?
Der Direktor der wirtschaftsnahen Denkfabrik Avenir Suisse ist Kopf Nummer 11 in unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Nun hat der Krieg in Syrien auch die Hauptstadt Damaskus erreicht. Beobachter berichten von Schießereien in verschiedenen Stadtvierteln. Gleichzeitig hat die UNO zu einem diplomatischen Sondereffort ausgeholt. Auslandredaktor Josh Shelbert.
Nach Angaben der Opposition sind Kämpfer der aufständischen Freien Syrischen Armee bis ins Stadtzentrum vorgedrungen. Die Meldung wurde jedoch nicht bestätigt. Die Truppen der Regierung feuerten Granaten auf Stadtquartiere, in denen sich aufständische Kämpfer verschanzt hielten, berichten Augenzeugen. Die regierungsnahe Zeitung Al-Watan meldete ein Vorrücken der Regierungstruppen gegen die Aufständischen im Süden der Hauptstadt. Damaskus werde nicht fallen, titelte die Zeitung. Demgegenüber erklärte ein Sprecher der oppositionellen Muslimbruderschaft in Istanbul, die Schlinge um das Assad-Regime ziehe sich immer enger zusammen. Die Muslimbruderschaft rief die Bewohner auf, Straßen zu blockieren und Brandbomben auf die Regierungstruppen zu werfen. Das IKRK dementierte Meldungen, wonach ganz Syrien von einem Bürgerkrieg erfasst sei. Wahr sei, dass mehrere Orte unter heftigen Kämpfen litten, oft höre die Gewalt aber auch wieder auf. Jedoch gäbe es deutlich mehr Feindseligkeiten als noch im Frühjahr. Russland warf dem Westen vor, in Syrien den Bürgerkrieg zu provozieren. Der Vorschlag der USA und der EU, die UNO-Beobachtermission nur zu verlängern, wenn weitere Sanktionen und ein militärisches Eingreifen möglich würden, sei Erpressung und der direkte Weg zum Bürgerkrieg, sagte Außenminister Lavrov. Russland unterstütze nach wie vor den Friedensplan des UNO-Sondergesandten Kofi Annan und eine Übergangsregierung. Kofi Annan selbst will morgen in Russland mit Präsident Putin seinen Plan und die Lage in Syrien besprechen. Der syrische Nationalrat, das wichtigste Oppositionsbündnis im Ausland, hat den Annan-Plan erneut als Totgeburt bezeichnet. Der Plan beinhalte inakzeptable Vorschläge und der syrische Nationalrat wolle damit nichts mehr zu tun haben.
Joe Shelbert. Besonders beunruhigend sind die Meldungen, wonach das syrische Regime seine C-Waffen aus den Lagern holt. Was hat das zu bedeuten? Darüber reden wir nach den Nachrichten und die hat jetzt Ueli Zindl.
Der Internationale Währungsfonds IWF hat die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft leicht nach unten korrigiert. Hauptgründe für die negative Entwicklung seien neue Spannungen an den Finanzmärkten und die Schuldenkrise im Euroraum. Für die Weltwirtschaft sagt der IWF ein Wachstum von 3,5% in diesem Jahr voraus. Das sind 0,1% weniger als in der Prognose vom April. Anleger investieren weniger Geld in China. Die ausländischen Direktinvestitionen sind nach chinesischen Angaben im ersten Halbjahr um 3% gesunken auf noch 60 Milliarden Franken. Allein im Juni gingen die ausländischen Investitionen um rund 7% zurück. Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 7,5% gewachsen, was der schwächste Wert seit 3 Jahren ist. Großbritannien will das Bahnnetz modernisieren. Premierminister David Cameron versprach Verbesserungen im großen Stil. Die Reisezeiten sollen verkürzt werden und es soll mehr Sitzplätze geben. Wie die Regierung bekannt gab, soll der Norden des Landes besser mit den Häfen an der Südküste verbunden werden. Auch der Londoner Flughafen Heathrow soll bessere Verbindungen erhalten. Das gesamte Projekt umfasst Investitionen von rund 12 Milliarden Euro. In der japanischen Hauptstadt Tokio sind Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken zu protestieren. Die Organisatoren sprechen von 170.000 Teilnehmern. Nach der Atomkatastrophe in Fukushima im März 2011 hatten die japanischen Behörden alle 55 Reaktoren heruntergefahren. Seit Juni liefert ein Reaktor wieder Strom. Der Bau des finnischen Atomreaktors Olkiluoto 3 verzögert sich weiter. Der Reaktor werde nicht wie vorgesehen 2014 ans Netz gehen, teilt der Betreiber mit. Die prognostizierten Baukosten haben sich von anfänglich 3 Milliarden auf mittlerweile 6,5 Milliarden Euro erhöht. Der finnische Betreiber streitet sich wegen der Verzögerungen seit Jahren mit den Lieferanten Siemens und Areva. Olkiluoto 3 ist der einzige Atomreaktor, der in Europa zurzeit gebaut wird. Über den Bau eines Atomkraftwerks in Litauen im Baltikum wird Ende Jahr das Volk entscheiden. Nordkoreas Armeechef Ri Yong-ho ist all seiner Aufgaben entbunden worden. Als Grund nennt die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur eine Krankheit. Der 70-jährige Ri galt als enger Vertrauter des langjährigen früheren Machthabers Kim Jong-il. Der frühere Regierungschef Italiens Silvio Berlusconi schlägt vor, dass seine Partei, der Popolo della Libertà, wieder ihren ursprünglichen Namen trägt, nämlich Forza Italia. Das sagte Berlusconi der deutschen Zeitung Bild. Die Frage nach einer erneuten Kandidatur als Regierungschef ließ Berlusconi offen. Er werde sehr hartnäckig darum gebeten, sagte er, und seine Partei werde er niemals im Stich lassen. In der Schweiz ist letztes Jahr erneut mehr gebaut worden. Laut den Statistikern des Bundes stiegen die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 4,7% auf fast 60 Milliarden Franken. Und der Bauboom hält an. Die für das laufende Jahr gemeldeten Projekte deuteten auf weiteren Anstieg der Ausgaben hin. Die Waldbrände im Norden von Sardinien haben etwa 800 Menschen zur Flucht aus Dörfern und Hotels gezwungen. Die Brände zerstörten zahlreiche Häuser. Insgesamt wüten in Italien mehr als 30 Brände, vor allem im Süden des Festlandes. Der Franzose Pierrick Fédrigo hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Er kam als erster einer sechsköpfigen Ausreißergruppe ins Ziel in Po. Erster im Gesamtklassement bleibt der Brite Bradley Wiggins. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.196 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Jones Index bei 12.746 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,12 gehandelt, der Dollar zu 97,92 Rappen. Das Wetter. Am Dienstag in der Nord- und Ostschweiz einige dichte Wolkenfelder bei 23 Grad. Ganz lokal etwas Regen nicht ausgeschlossen, sonst meist sonnig und bis zu 28 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Syriens C-Waffenarsenal. Wieso holt das Regime dies aus den Lagern? Obamas Team mit vollem Angriff aufs Image von Mitt Romney.
What does it say about a president whose record is so poor that all he can do in his campaign is attack me?
Der Republikaner in der Defensive. Dann schickt der Währungsfonds seine Empfehlungen nach Brüssel und nach Washington. Sparen hier, ausgeben dort, heißt's. Die Sportverbände sind aus dem Vereinsrecht herausgewachsen. Aus Cassily sind längst Tresore geworden. Und
20 Köpfe, 20 Ideen.
Wenn's nach Gerhard Schwarz geht, dann zahlen wir in der Schweiz von morgen deutlich mehr für Bahn, Bus und den Verkehr insgesamt. Die Visionen aus der Denkfabrik Avenir Suisse. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast unter drs.ch. Aus Syrien hören wir von intensiven Kämpfen, die jetzt also auch die Hauptstadt Damaskus erreicht haben. Besonders bedrohlich sind aber auch Nachrichten von Geheimdiensten. Sie berichten, dass das Assad-Regime seine Chemiewaffen aus den Lagern geholt habe. Was konkret weiß man darüber? Das fragte ich Friedrich Steiger.
Es gibt, was diese Verschiebungen betrifft, beträchtliche Informationslücken oder die Information stützt sich auf Nachrichtendienste, also auf Quellen, die man nicht nennen darf oder nicht nennen kann. zum Teil auch auf syrische Überläufer. Also das ist alles nicht wirklich hart zu machen und nicht wirklich zu beweisen. Das Informationsmanko hängt natürlich auch damit zusammen, dass Syrien als eines von ganz wenigen Ländern das internationale C-Waffenverbot nicht unterzeichnet hat, dass es also dort auch nicht regelmäßige Inspektionen der internationalen C-Waffenbehörde gibt.
Was weiß man denn über dieses Chemiewaffenarsenal in Syrien?
Man weiß zumindest, dass es sehr groß ist und breit gefächert. Manche sprechen vom größten Arsenal an C-Waffen im ganzen Nahen Osten, ja sogar in der ganzen Welt. Syrien hat das über Jahrzehnte aufgebaut als eine Art Gegengewicht zu den israelischen Atomwaffen. Es hat sich sehr viele C-Waffen-Elemente, Stoffe besorgt. Es besitzt beispielsweise Tonnen von Senfgas. Mit Senfgas kann man vor allem die Haut angreifen. Es besitzt vermutlich größere Mengen an Cyanid, das Lunge, Atemwege angreift. Auch beträchtliche Mengen an VX und Sarin, ein Nervengift. Also C-Waffen, die sich sowohl gasförmig als auch flüssig einsetzen lassen, also sogar einerseits kurzfristig in einem Kampf oder langfristig, um ganze Gebiete während längerer Zeit zu vergiften. Und Syrien besitzt die Technologie, C-Waffen auch auf Sprengköpfe von Artilleriegeschossen und von Raketen zu platzieren.
Wir hören und lesen ja von Gräueltaten in diesem Bürgerkrieg in Syrien. Muss man denn jetzt davon ausgehen, dass Assad auch solche Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzt?
Aufgrund der bisherigen Skrupellosigkeit des Regimes in Damaskus könnte man davon ausgehen, dass Assad nicht zögern würde, möglicherweise auch C-Waffen einzusetzen. Es gibt auch oppositionelle Quellen, die behaupten, er habe das bereits getan in der jüngsten Zeit. Allerdings ist das absolut nicht bewiesen. Und es ist im Moment auch nicht sehr plausibel, denn Assad und seine Leute wissen natürlich, dass der Einsatz von C-Waffen eine Art rote Linie überschreiten würde. Das heißt, in dem Fall würde wahrscheinlich der öffentliche Druck in vielen Ländern, etwa in den USA, so groß werden, dass es zu einer Militärintervention käme, möglicherweise auch gegen den Willen Russlands. Und deswegen vermute ich, dass Assad C-Waffen erst dann einsetzen würde, wenn er sich so verzweifelt fühlt, dass er praktisch eine Haltung nach mir die Sintflut einnehmen würde.
Und wieso holt er denn diese C-Waffen aus dem Lager?
Es gibt zwei denkbare Überlegungen. Zum einen die Einschüchterung der Opposition. C-Waffen sind eine grausame Waffe, die könnte möglicherweise gewisse Kämpfer gegen ihn abhalten, weiter diesen Kampf zu führen. Aber die plausibelste Erklärung ist, dass Assad natürlich weiß, dass ihm die Kontrolle über Teile des syrischen Territoriums entgleitet und dass er selber im Grunde diese C-Waffen sichern will und muss, damit sie nicht in die Hände beispielsweise islamistischer Terroristen geraten. Und das hätte auch noch den Vorteil für ihn, dass er auch den Amerikanern ein Argument wegnehme, einzugreifen, zu intervenieren in Syrien, um ihrerseits dafür zu sorgen, dass diese C-Waffen gesichert werden.
Das ist ja offenbar die große Sorge, dass die in falsche Hände kommen. Und die USA sind auch darauf vorbereitet, da einzugreifen. Wie muss man sich das vorstellen?
Im Moment handelt es sich seitens der USA erst um Planungen. Man muss das etwa vergleichen mit den Notfallplanungen im Fall Pakistan. Pakistan besitzt Atomwaffen. Das Land ist nicht stabil. Möglicherweise kann dort mal eine islamistische Machtübernahme drohen. Und deswegen bereiten sich die USA seit Jahren darauf vor, die pakistanischen Atomwaffen zu sichern. Dasselbe tun sie nun im Fall Syrien. Man plant auch hierfür das totale Chaos, das in Syrien ausbrechen könnte. Allerdings, ob das dann gelänge, auch mit Sondertruppen, mit Elitekommandos diese Arsenale wirklich überall zu sichern, das ist sehr fraglich, denn die sind sehr dezentral angelegt und wie gesagt, der Informationsstand, was sich genau wo befindet, ist eher beschränkt.
Informationen und Einschätzungen von Fredrik Steiger. Er befasst sich für uns mit Sicherheitspolitik. Kaum hat sich die Weltwirtschaft etwas erholt, gerät sie auch schon wieder ins Stocken. Das zeigt der Internationale Währungsfonds IWF in seinem neuesten Konjunkturbericht. Die Ökonomen rechnen in diesem Jahr nur noch mit einem Weltwirtschaftswachstum von 3,5%. Letztes Jahr war die Weltwirtschaft noch um knapp 4% gewachsen. Am meisten jedoch erstaunen die unterschiedlichen Tipps der IWF-Experten für Europa und die USA. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Koppler kennt den Bericht.
Was Europa betreffe, sei eigentlich alles ganz einfach, sagt Olivier Blanchard, der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds IWF. Die beiden größten Sorgenkinder Spanien und Italien müssten jetzt ihre Hausaufgaben machen. Die anderen Eurostaaten müssten ihnen dabei helfen, dann seien alle aus dem Schneider.
you know, put simply, the countries have to do what they need to do, the others have to help, and if this happens, we should be out of the woods.
Olivier Blanchard übt sich ganz offensichtlich in Zweckoptimismus. Dadurch wird deutlich, wie sehr sich der IWF vor einem Zahlungsausfall eines großen Eurolandes wie Spanien oder Italien fürchtet. So mahnt der Währungsfonds die Europäer denn auch eindringlich, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Sprich, Reformen umsetzen, eine Bankenunion schaffen, sich gegenseitig beim Schuldendienst helfen und Schulden abbauen. Es ist aber nicht nur Europa, das die zögerliche Erholung der Weltwirtschaft bedroht. Auch die USA spielen eine zentrale Rolle, so der IWF. Er warnt Amerika eindringlich davor, jetzt zu rigoros auf die Schuldenbremse zu treten. Amerika soll stattdessen lieber die gesetzlich festgelegte Schuldenlimite rasch noch einmal anheben. Dieser Ratschlag erstaunt auf den ersten Blick. Sitzen doch auch die USA auf einem gigantisch großen Schuldenberg von gegen 16 Billionen US-Dollar. Der müsse auch abgebaut werden. Eines Tages, mahnt der IWF, nur bloß eben nicht sofort. So die Botschaft von José Vinyals, der beim IWF die Finanzmärkte beobachtet. Vinyals verweist auf den letzten Sommer. Damals stritt sich das amerikanische Parlament Tage, ja wochenlang heftig über die Anhebung der Schuldenlimite und verhinderte erst im allerletzten Moment die Zahlungsunfähigkeit der USA. Das alles hatte die Finanzmärkte damals gehörig aus dem Konzept geworfen. Und das, so José Vinyals, das könne sich die Welt derzeit nicht leisten.
And this is something that we cannot afford to have now.
Mit dem Ratschlag, die Schuldenlimite noch einmal anzuheben, könnte der IWF bei Präsident Barack Obama auf offene Ohren stoßen. Obama befindet sich bekanntlich momentan im Wahlkampf und will wiedergewählt werden. Und sein wohl größtes Problem ist die Arbeitslosigkeit. Die liegt nach wie vor bei hohen rund 8%. Ein Sparprogramm, das die Arbeitslosigkeit weiter schürt, ist so gesehen das Letzte, was Barack Obama momentan brauchen kann. Wenn die USA vorläufig nicht sparen und Europa gleichzeitig spart und sich reformiert, dann, so der IWF, dann dürfte die Weltwirtschaft in diesem Jahr 3,5% wachsen. Mehr, etwa 4 oder 5% Wachstum wie in den Jahren davor, liegt angesichts der weltweit massiven Schuldenberge momentan nicht drin.
Und jetzt geht's in die USA. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat in den letzten Wochen im Wahlkampf gegen Präsident Obama bodengut gemacht. Die beiden liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch nun schlägt die Obama-Kampagne zurück und nimmt Romneys Ruf als Wirtschaftsführer und Stellenschaffer ins Visier. Die Angriffe fokussieren auf die Investmentfirma Bain Capital. Mitt Romney hatte die mitbegründet und war auch ihr CEO bis 1999. Oder war es doch 2002? Aus Washington, Bert Soltermann.
Gestern hatte Ed Gillespie, ein Chefberater von Mitt Romney, eine knifflige Aufgabe zu lösen. Dem amerikanischen TV-Publikum erklären, weshalb Mitt Romney die Beteiligungsgesellschaft Bain Capital tatsächlich 1999 verlassen hatte, obschon in den Börsenunterlagen Romney bis 2002 als Firmenchef aufgeführt ist. Auf CNN erklärte er das so.
Governor Romney took a leave of absence from his company to go save the Olympics.
Romney habe 1999 einen unbezahlten Urlaub genommen, um die Olympischen Spiele in Salt Lake City zu retten. Auf CBS sagte er, Romney sei weiterhin als Chef aufgeführt, weil er später wieder zur Firma zurückkehren wollte. Das sei dann aber nicht der Fall gewesen, deshalb sei er 2002 rückwirkend auf 1999 zurückgetreten.
He actually retired retroactively at that point, David, because he ended up not going back to the firm.
Zwischen 1999 und 2002 habe er für Bain keine Managemententscheidungen mehr getroffen. Erklärungen, die aber Zweifel zurücklassen. Zweifel, die Romney empfindlich schaden können. Denn in der wirtschaftlich schwierigen Zeit zwischen 1999 und 2002 platzte die Dotcom-Blase und Bain Capital unternahm diverse umstrittene Sanierungsprojekte. Stellen in den USA wurden gestrichen oder in Billiglohnländer ausgelagert. Wäre Romney dafür verantwortlich, bekäme sein sorgfältig konstruiertes Image als sozialer Financier arge Kratzer. Schließlich positioniert sich Romney als erfahrener Geschäftsmann, der die USA aus der hohen Arbeitslosigkeit hinaus navigieren könnte, ganz im Gegensatz zu einem zögerlichen Obama. Seit Wochen schon planen die Geldgeber und Wahlkampfstrategen Obamas diesen Angriff, der auf Romneys Achillesferse zielt. Seine Rolle als Finanzinvestor und sein persönlich üppiger Lebensstil. Kein Wunder reagiert das Romney-Lager aggressiv auf den Angriff. Romney forderte von Obama eine Entschuldigung für die Unwahrheiten, die sein Wahlkampfteam verbreitet habe. Obama lehnte ab und sein ehemaliger Stabschef Rahm Emanuel, heute Bürgermeister von Chicago, meinte, Romney solle aufhören zu flennen.
Stop whining. If you want to claim
er solle seinen Leistungsausweis bei Bain verteidigen und für die gestrichenen Jobs gerade stehen. Romney ist im Moment in der Defensive. Wenig hilfreich ist die Kritik aus der eigenen Partei. Er sei viel zu weich, monierte der Medienmogul Rupert Murdoch kürzlich. So werde er Obama nie schlagen. Der einflussreiche, konservative Kolumnist George Will fordert, Romney solle schnell reinen Tisch machen. Stellenoutsourcing, Offshore-Konti, vielleicht sogar Steuerhinterziehung, im Wahlkampf könne man nichts verheimlichen. Beim Thema Steuern befürchten mehrere Republikaner tatsächlich weiteres Ungemach. Bis jetzt hat Romney bloß die Steuererklärung 2010 offengelegt. Ältere Erklärungen hält er unter Verschluss. Eine Geheimniskrämerei, die Romney früher bei anderen Kandidaten kritisiert hat. Der neokonservative Kolumnist Bill Kristol sagte deshalb auf dem Sender Fox, Romney müsse mehr Steuererklärungen veröffentlichen.
It's crazy. You've got to release 6, 8, 10 years of back tax returns. Take the hit for a day or two.
Er soll 1, 2 Tage Schläge kassieren und dann den Wahlkampf wieder aufs eigentliche Thema zurückführen: Kapitalismus, Wirtschaft, Stellen.
Now let's have a debate about capitalism. Let's have a debate about business and let's have a debate about jobs.
Obama und sein Team werden alles unternehmen, damit dies so schnell nicht geschieht. Die Erfahrung aus früheren Präsidentschaftswahlkämpfen lehrt, dass manchmal ein einziger Angriff tödlich sein kann. 1988 bei Michael Dukakis zum Beispiel der Hafturlaub eines Mörders, der in einem Raubüberfall und einer Vergewaltigung endete. Oder 2004 bei John Kerry die umstrittenen Heldendaten in Vietnam. Oft braucht es keine harten Beweise, sondern bloß glaubhafte Zweifel am Charakter eines Gegners.
Mit dem Bericht von Bert Soltermann aus Washington ist es 18.22 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit König Fußball und Visionär Gerhard Schwarz. Die Freude am Sport könnte einem glatt vergehen bei all den Schlagzeilen, für die der Fußball auch noch sorgt. Manipulation der Spiele, Bestechung von Delegierten. Morgen Dienstag könnte die FIFA, der Weltfußballverband, neue Regeln aufstellen für mehr Ordnung im eigenen Haus. Wie viel die dann tatsächlich bringen, bleibt abzuwarten. Doch das Problem mangelnder Transparenz und Aufsicht geht über den Fußballverband hinaus. Fast 60 internationale Sportverbände haben ihren Sitz in der Schweiz. Das sind alles Organisationen, die in Korruptionsfällen rechtlich praktisch unantastbar sind. Dazu der Beitrag von Inlandredaktor Sascha Buchbinder.
142 Millionen Franken, die Schmiergelder, die beim Weltfußballverband FIFA geflossen sind, wirken heute, ein Jahrzehnt später, wie Sand im Getriebe. Auf einmal rücken die Machenschaften beim Fußballverband wieder in den Fokus und die Öffentlichkeit fragt sich, wie korrupt die Sportverbände sind. Sportmanager Roland Rino Büchel meint, dass da eine rote Linie überschritten wurde.
Man hat es jetzt definitiv schwarz auf weiß bewiesen auf offiziellen Papieren, dass die Branche schon ziemlich unsauber arbeitet. 142 geschmierte Millionen ist nicht nix und da muss man schon dann durchaus sagen, das ist nicht gut, wenn so gearbeitet wird. Ja.
Seit diese Summe im Raum stehe, werde er aus der ganzen Welt mit Anfragen bestürmt. Aber auch auf nationaler Ebene seien viele Kollegen aufgeschreckt, meint der SVP-Nationalrat. Öffentliche Aufmerksamkeit ist wichtig, meint Mark Piet, Strafrechtsprofessor und Präsident der Gruppe, die für die FIFA ein neues internes Regelwerk zur Korruptionsbekämpfung erarbeitet hat.
Ich wünschte mir manchmal, da wir mit FIFA in der Selbstregulierung sind, dass wir mehr Druck hätten von außen. Und der Druck, der kommt zum Teil von den Medien. Es wäre mir wohl, wir hätten staatlichen Druck, der sehr spezifisch wäre.
Morgen zeigt sich, ob die FIFA bereit ist, tatsächlich Nägel mit Köpfen zu machen. Aber selbst wenn im Fußball eine neue Ära beginnt, so bleiben
viele Sportverbände, die überhaupt nichts gemacht haben, denken Sie an Handball oder Volleyball. Da hätten wir das dringende Bedürfnis, Regulierungen anzuschieben. Und da, glaube ich, hat tatsächlich auch das Bundesamt für Sport eine ganz wichtige Bedeutung.
Das Bundesamt für Sport. Seit 2010 wird hier an einer Auslegeordnung gearbeitet. Bis Ende Jahr soll der Bericht vorgelegt werden. Fest steht, die professionellen Verbände werden wie gemeinnützige Vereine behandelt. Es fehlen Kontrollmöglichkeiten Und selbst wenn Korruptionsfälle aufliegen, ohne Strafanzeige kann die Justiz nicht einmal ermitteln. Welche Maßnahmen das Bundesamt für Sport vorschlagen wird, Direktor Matthias Remund gibt sich bedeckt. Aber ja, Handeln sei nötig.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Sportverbände, die ja auf Vereinsrecht basieren, heute große Unternehmungen sind. Denn der Sport, der ist weltweit global organisiert. Und dementsprechend haben die Sportverbände auch Normen zu folgen, die auch für große Unternehmungen, also multiglobale Unternehmungen gelten.
Allein die FIFA verwaltet heute ein Vereinskässeli von 1,3 Milliarden Franken. Das alte Vereinsrecht wird solchen Realitäten nicht mehr gerecht. Gefragt sind neue Regeln, die Offenlegung von Bezügen, Amtszeitbeschränkungen. Außerdem sind im Parlament zwei Vorstöße hängig, die darauf abzielen, Bestechung auch ohne Anzeige von Amts wegen zu verfolgen. Für Nationalrat Büchel jedenfalls ist klar.
Ich glaube, jetzt kann man die Augen wirklich nicht mehr zumachen, auch wenn es noch Leute gegeben hat oder vielleicht immer noch gibt, die das gerne tun würden.
Das war ein Beitrag von Sascha Buchbinder aus der Inlandredaktion. Visionen haben sie alle. Der Tieranwalt, die Schwester im Kloster, die junge Theaterautorin und sie alle präsentieren diesen Sommer an dieser Stelle ihre Ideen für eine Schweiz von morgen. Die Schweiz von morgen trägt Avenir Suisse ja schon im Namen. Gerhard Schwarz leitet die liberale Denkfabrik. Vorher führte der 61-Jährige lange die Wirtschaftsredaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Die nächsten Minuten gehören Gerhard Schwarz und seiner Idee der Kostenwahrheit unserer Mobilität.
Wir stehen im Bahnhof Hartbrücke. Die Züge sind voll, die Perrons verstopft. Auf den Straßen sieht es ähnlich aus. Das Schweizer Verkehrssystem stößt an Grenzen. Wer nur das Bevölkerungswachstum dafür verantwortlich macht, täuscht sich. Ursache ist in erster Linie die zunehmende Mobilität. Verglichen mit 1970 fahren wir heute mit dem Auto jedes Jahr mehr als 1,5 Mal so weit. Die mit dem Zug zurückgelegten Kilometer sind sogar allein in den letzten 5 Jahren um über 1/4 gestiegen. Und Pendler gibt es heute doppelt so viele wie 1970, nämlich fast 60% der Erwerbsbevölkerung. Wir fahren immer mehr durch die Gegend, tragen aber nicht die vollen Kosten. Weder im privaten noch im öffentlichen Verkehr. Dort sogar erst recht nicht. Und weil wir die wahren Kosten nicht spüren, reisen wir immer mehr und weiter. Der Kostendeckungsgrad im ÖV liegt bei 40%. Von jedem Franken, den der Personentransport dort kostet, zahlen wir nur 40 Rappen direkt als Nutzer. 60 Rappen zahlen wir als Steuerzahler. Die Schweizer Verkehrspolitik verstößt somit gegen zwei zentrale Grundsätze: die Kostenwahrheit und das Verursacherprinzip. Wir beraten also die Kosten der Mobilität nur zum Teil über Benzinpreise, Vignetten, Verkehrssteuern, Bahnbilletts, Halbtags- oder Generalabonnements. Den Rest subventionieren wir. Das hat gravierende Nachteile. Weil uns Mobilität so billig erscheint, konsumieren wir sie über Gebühr. Und deshalb müssen wir die Infrastruktur immer mehr ausbauen, verlieren viel Zeit im Stau, Zeit ist ja auch Geld, verbrauchen mehr Energie und zersiedeln das Land rasend schnell. Was meinen die Nutzer des öffentlichen Verkehrs zu dieser Situation? Was schätzen Sie, wie viel Prozent der gesamten Kosten Ihrer Bahnfahrt zahlen Sie selber mit dem Billett bzw. inklusive Halbtags?
Kann ich nur eine Vermutung anstellen? 90%.
50%.
Oh, mit dem Gerhard, der kleine Teil. Ich denke, sicher nicht mehr als etwa 15%.
Nicht. Ich denke, ich zahle alles selber.
60%.
Das sind etwa 40% und 60% zahlt der Staat bzw. der Steuerzahler.
Was würden Sie sagen, wenn man jetzt die Preise den Kosten anpassen würde? Das heißt, die Billetpreise praktisch verdoppeln oder sogar noch etwas mehr als verdoppeln?
Ja, das gäbe einen politischen Aufschrei. Ich glaube nicht, dass so etwas durchzusetzen ist, mindestens nicht kurzfristig. Aber sicher ist es so, dass der Verursacher die Kosten übernehmen sollte.
Muss ich zu Fuß laufen?
Für 100% bin ich nicht, aus ökologischen Gründen, weil ich finde, man muss den öffentlichen Verkehr fördern. Aber etwas anpassen, finde ich, wäre in Ordnung.
Das wäre viel zu teuer und ich würde dann auf das verzichten und ändern mit dem Auto.
Oder auch mehr zu Hause bleiben.
Ja, auch.
Ich muss arbeiten.
Und was würden Sie sagen, wenn man sowohl den öffentlichen Verkehr als auch den privaten Verkehr verteuern würde, weil beide jetzt zu billig sind und eigentlich nicht ihre vollen Kosten tragen? Was würden Sie dann sagen?
Dann spielt es wieder keine Rolle mehr. Da müsste der Individualverkehr massiv von den Kosten her gesteigert werden.
Dann würde ich schon mehr erwarten, also dass man mehr Platz hat in den öffentlichen Fahrzeugen, weil ich fahre täglich Bus. Und der Bus ist so überfüllt, die Lüftung ist so schlecht. Und dann würde ich erwarten, dass da ein doch qualitativ besserer Bus stehen würde oder dass man mehr Busse einsetzen würde. Aber ich sehe schon das Problem, es hat in der Stadt zu wenig Platz.
Bin ich voll dafür, dass beide prozentual die gleiche Anteil zahlen von den Kosten, die sie verursachen.
In vielen anderen Bereichen zahlen Sie ja auch den vollen Preis, also für den Espresso oder für das Bier. Warum soll es im öffentlichen Verkehr anders sein?
Wir wollen ja nicht alles mit Autobahnen zupflastern. Wir haben also ein großes, gesteigertes öffentliches Interesse, dass solche Massentransportmittel auch benutzt werden. Und das kann man nur über den Preis steuern.
Für mich ist es eine Aufgabe vom Staat, eigentlich auch die ganze Infrastruktur zu finanzieren und da auch zum Teil zu tragen.
Mit Mobility Pricing könnte man die Nachteile der heutigen Verkehrspolitik beheben. Mobility Pricing bedeutet schlicht, wer Mobilität konsumiert, trägt auch deren Kosten. Das ist in anderen Bereichen eigentlich selbstverständlich. Beim Verkehr scheint es aber so exotisch zu sein, dass man dafür ein englisches Wort benutzt. Mobility Pricing umfasst zwei Dinge. Die Nutzer bezahlen die vollen Kosten oder zumindest einen größeren Anteil davon als bisher. Und je nachdem, wann sie fahren und wo, kostet sie die Fahrt mehr oder weniger. Mein Kollege Patrick Schellenbauer hat sich etwas genauer angeschaut, wie das andernorts gemacht wird.
Oslo und Stockholm gehören zu den Vorreitern des Road Pricing, des Mobility Pricing für den motorisierten Privatverkehr. Beide Städte erheben für die Autofahrt in die Innenstadt eine Gebühr. Nach einer kurzen Versuchsphase wurde das System in Stockholm 2007 definitiv eingeführt. Die Gebühr ist zeitlich abgestuft. Es geht nicht darum, möglichst viel von den Autofahrern zu kassieren. Ziel ist es nämlich, über den Preis dafür zu sorgen, dass immer nur so viele Autos auf der Straße sind, dass es keinen Stau gibt. Man macht also dann, wenn die Straßen normalerweise verstopft sind, mittels hoher Preise die Zu- und Durchfahrt möglichst unattraktiv. An Werktagen muss man für die Fahrt in die und aus der Innenstadt zwischen 6:30 am Morgen und 6:30 am Abend bezahlen. In den Stoßzeiten ist der Tarif am höchsten. Er steigt dann bis auf umgerechnet 3,40 Franken. Am Wochenende, an Feiertagen und während der Schulferien ist die Zufahrt gratis. Für die Abbuchung verfügen die meisten Autos über ein elektronisches Erfassungsgerät. Die Maßnahme wirkt. In den gebührenpflichtigen Zeiten gingen die Fahrten in die Stadt um 15% zurück. Eindrücklicher noch ist der Rückgang der Staus. Morgens verringerten sich die Blechschlangen um 30%, abends sogar um die Hälfte. Dadurch kommt man auch schneller voran. Die Durchschnittsgeschwindigkeit stieg in der Stadt von 15 auf 30 Stundenkilometer.
Ein anderes Beispiel ist Holland, wo sich Kollege Daniel Müller-Jentsch auskennt.
Die Niederlande sind so dicht besiedelt wie das Schweizer Mittelland und von massiven Verkehrsstaus geplagt. Aufgereiht sind die Autokolonnen täglich 200 Kilometer lang, das entspricht der Strecke St. Gallen-Bern. Die wirtschaftlichen Ausfälle sind enorm, Platz für einen weiteren Kapazitätsausbau ist kaum vorhanden. Deshalb sehen viele Mobility Pricing für die Straße als einzigen Ausweg. Pläne hierfür gibt es bereits seit 20 Jahren. Ziel ist es, landesweit jeden gefahrenen Kilometer zu belasten, je nach Zeit und Strecke unterschiedlich stark. Im Gegenzug würden alle fixen Verkehrsabgaben abgeschafft. Besteuert würden also nur noch die fahrenden, nicht die stehenden Autos und unterm Strich gäbe es keine Mehrbelastung für die Autofahrer. Die Regierung hat das visionäre Projekt vorerst zurückgestellt, nicht so sehr, weil das flächendeckende Road Pricing als solches umstritten war, sondern wegen Bedenken beim Datenschutz. Das GPS-gestützte System würde nämlich sämtliche Autofahrten der Holländer lückenlos erfassen und speichern. Weiter ist man hingegen beim öffentlichen Verkehr. Zwar ist es auch in den Niederlanden schwierig, bessere Qualität und schnellere Verbindungen im ÖV auf die Preise zu überwälzen, der konsequente Ersatz der traditionellen Billets durch eine Chipkarte erlaubt aber schon heute zeitlich abgestufte Tarife. Die Chipkarte gilt für die Staatsbahn und für den öffentlichen Nahverkehr.
Auch in der Schweiz könnte man mit mehr Kostenwahrheit im Verkehr Staukosten sparen, also Zeit, Benzin und Ärger. Zudem würde man damit die Zersiedelung bremsen. Unter dem Strich würde das nicht mehr kosten. Nur würden die Nutzer mehr und die Steuerzahler entsprechend weniger zahlen. Und man könnte sogar noch beim Kapazitätsausbau sparen, der oft allein zur Bewältigung der Spitzenbelastung nötig ist. Im öffentlichen Verkehr ließe sich eine Differenzierung der Preise nach Strecken und Zeiten relativ leicht umsetzen. Der Nünipass ist ein Schritt in diese Richtung. Im Straßenverkehr sind dagegen technische Installationen nötig. Ein Mautsystem für stauanfällige Tunnels wäre allerdings keine Hexerei. Und dank Informatik und Telekommunikation ließe sich auch in den Großstädten der Verkehr verursachergerecht belasten. Das tönt für unser Land wie Utopie, aber ausländische Erfahrungen zeigen, dass mehr machbar ist, als wir glauben.
Gerhard Schwarz über seine Vision. Er leitet die liberale Denkfabrik Avenir Suisse. Morgen hat Walter Leimgruber das Wort, der neue Präsident der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Monika Oetli, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.